Episode 130, Premier League aktuell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und auch wieder mir auf der anderen Seite der Leitung zugeschalten, in echt im Studio, ist Stefan Adelmann.
Hallo Alex,
hallo. Stefan Adelbajor habe ich schon gehabt.
Ja.
Müssen wir das Neues einfallen lassen.
Ja, du hast noch. Gib wieder, bis zum nächsten Mal.
Stefan Adel.
Du sitzt heute ein bisschen schräger als sonst.
Findest?
Ja. Ich glaube, ich sitze wie immer.
Ich suche die Kamera, aber ich setze mir ein bisschen um. Ja.
Mir kommt vor, du machst halt weniger, sprichst du mit mir, du sprichst halt mehr mit dem Publikum.
Ja, das ist mein Social Media Fame, der mich kamerasüchtig gemacht hat. Warte noch, bis ich vor jeder Spielfrei-Episode irgendeinen Howl oder irgend sowas mache. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ist auch nicht so wichtig.
Ja,
was uns beide interessiert, weswegen wir das heute als Thema genommen haben, ist die
Premier League.
Premier League.
Ja,
so wie das zumindest alle Leute bei Welcome to Wrexham sagen.
Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile einige Wochen jetzt da Premier League in den Büchern.
Mhm.
Zwar noch nicht viel, aber hauptsächlich, wir haben schon erste Pause. Aber
du hast das schon irgendwo mit diesem Skript gesehen. Nein, du hast einen super Namen dafür gehabt.
Ich frage dich dann nachher noch.
Einen Aperitif hast du
gesagt. Ja, genau, ein Aperitif.
Gefällt mir gut,
ja. Tatsächlich haben wir gesagt, okay, wir wollen trotzdem heute einmal die Zeit nutzen und einmal draufschauen, was hat sich bis jetzt getan, nachdem wir ja noch nicht wirklich was über die Saison 24-25 gesprochen haben.
Ja.
Haben wir gesagt, heute widmen wir uns wieder mal. Und auch, das muss man auch sagen, auf Nachfrage von relativ vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern.
So ist es.
Die immer wieder sagen, hey, gebt uns doch mal bitte wieder ein Update zur Premier League, weil wir haben einfach nicht die Zeit, das alles zu verfolgen.
Mhm.
Wir haben die Zeit auch nicht, wir machen es aber trotzdem. Das ist leider einfach der Alltag.
Dann du meinst, du willst jetzt schon verraten, dass ich heuer noch kein einziges Premier League Spiel gesehen habe?
Das liegt an dir.
Spaß. Nein, aber kleiner Disclaimer vielleicht trotzdem. Wir nehmen diese Episode auf vor der vierten Runde.
Ja, genau.
Sie erscheint nach der vierten Runde.
Genau.
Damit, also wenn alles, was wir sagen, ein kompletter Blödsinn ist, dann liegt das schon ein bisschen an uns, aber hauptsächlich daran, dass wir zum frühzeitigen Zeitpunkt
genau aufgenommen
haben. Ja, Stefan. Was machen wir als allererstes? Wir schauen normal immer in die große Fußballwelt raus, aber nachdem immer nur Länderspiel ist, habe ich zumindest nichts dabei. Du zeigst auf.
Ja, ich meine, es ist jetzt durch alle Medien, gehypt worden. San Marino hat zum ersten Mal nach, 34 Jahren wieder ein Pflichtspiel gewonnen.
Ja.
Also an dieser Stelle, also zu meinen Lebzeiten offensichtlich das zweite Spiel, das sie gewonnen haben. Jetzt 1-0, glaube ich. Ich glaube 1-0 gegen Liechtenstein.
Ja, sagen wir es.
Ja, auf jeden Fall bin ich wirklich begeistert.
Ist das schon Nations League Sieg gewesen? Weil das ist dann fast was wert.
Es ist ich vermute mal im Rahmen der Nations League.
Aber dann muss man schon sagen, dass sie die Nations League ein bisschen auszahlt, weil davor hätten die ja natürlich niemals in einer Gruppe gespielt.
Absolut, absolut. Ich verstehe zwar immer noch, wie die Nations League funktioniert und mich interessiert es auch nicht, aber sie haben tatsächlich gewonnen.
Ja.
Das finde ich irgendwie sympathisch.
Ja, das ist, was heißt irgendwie sympathisch, was für Arschlöcher sind denn das, die sagen, ich verkunst San Marino nach 34, kann ich das schon wieder gewinnen.
Alter, was ist der Erfolgsverwöhnten da?
Ja, also das ist natürlich uneingeschränkt.
Auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich es einfach eine sehr, sehr schöne, eine schöne Nachricht finde.
Genau, und weil wir sonst da nichts haben.
Genau.
Gut.
Rubrik. Beendest das schon?
Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir müssen jetzt zum Länderspiel, wir haben sehr lange Zeit. Na, Scherz beiseite, wir kommen zu unserer ersten Rubrik, das wollte ich sagen, und zwar dem Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Stefan, heute war es einmal so, dass wir nichts gekriegt haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das kommt auch ab und zu vor, selten aber doch. Und jetzt haben wir gedacht, ich laufe schnell in die Küche um mich. Hau ein bisschen was in den Thermomix rein und zauber dir eine wunderbare Limonade.
Ja, es riecht köstlich.
Self-made sozusagen.
Ja.
Und du darfst jetzt da mit mir zuerst anprosten, einmal overtrinken und dann musst du mir sagen, was du glaubst, was die Zutaten sind.
Zwei Fruchten. Jetzt kenne ich die seit, wie lange kennen wir uns jetzt da?
Ja, mehr als
25 Jahre bald. Bald 25 Jahre.
Wahnsinn.
Und trotzdem würde ich es gut finden, wenn du zuerst trinkst. Also ganz
neu. An dieser Stelle übrigens, das haben wir vorab schon besprochen, finde ich nach wie vor extrem
lustig. Ich habe es schon mal getrunken, aber ich weiß nicht, was es ist.
Wenn uns mehr oder weniger fremde Leute per Post irgendwas zuschenken, ist er immer der Erste, der aber trinkt. Aber wenn ich selber was mache, dann muss ich vorkosten. Aber ja, kein Problem.
Prost, Alexander.
In der Rolle des königlichen Vorkosters halte ich.
Prost. Einer meiner Lieblings-Asterix. Du trink Asterix bei, wie heißt es? Asterix bei Kleopatra? Mit Kleopatra? Gegen Kleopatra nicht. Auf jeden Fall, das habe ich richtig, richtig. Ich
immer Asterix in Ägypten, oder?
Nein, ich muss mit Kleopatra ist, glaube ich. Okay. So, das muss ich mal kosten.
Ich habe aber getrunken.
Schmeckt sehr gut, tatsächlich.
Ja? Was sagst du? Was glaubst du, was drinnen ist? Eins von zwei musst du raten, das zweite müsst du nicht raten.
Eins von zwei muss ich raten.
Ja, jetzt kommt das warum das die Farbe hat und warum das so super fruchtig und bärig schmeckt, das wirst du wohl herausnehmen, oder?
Das ist eine Beere.
Kugelschreiber.
Nein, ich bin da nicht gut in die Sachen. Ich kann es nicht benennen, was das ist. Es ist gut.
Es ist gut, dass du in dem
beim
Fußballpodcast bist. Es ist Brombeer.
Ja, bravo.
Lavendel.
Ein Lavendel hätte jetzt nicht rausgeschmeckt, aber Brombeer ist köstlich. Wenn du sagst, gerade. Das hast du aber auf das ist aber ein fertiges Getränk, oder?
Thermomix. Mehr verrate dazu
nicht. Okay, passt ja.
Familiengeheimrezept. So.
Ja, es ist köstlich, danke, Alex.
Bitte, sehr erfrischend, oder?
Ja, wirklich.
Ich habe mir das gedacht, dass das viel Pixier ist, das wäre echt viel Zucker
eingegangen. Nein, es ist wirklich echt okay. Wie hast du es jetzt selber gemacht?
Sag ich ja. Kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die großen 10, yes, ja.
Yes, ja. Die großen 10 Durchbrecher haben wir heute.
Ja.
Also Kicker, die alles niederreißen, oder?
Nein, ein guter Titel, ja.
Ja, es kommt von dir, sehr gut.
Ja, ich muss mich hin und wieder mal selbst
loben. Sonst macht ja keiner.
Doch.
Ja, stimmt schon. Ich finde zum
Beispiel. Privat, also im familiären Bereich werde ich schon
viel. Beruflich Topkraft und auch im Podcast.
Nein, danke.
Und das war eins.
Ja, danke. Na, es geht heute um die großen 10 Durchbrecher. Und zwar haben wir das definiert als jene 10 Premier League Spieler, denen wir in dieser Saison 2024/25 den absoluten Durchbruch an die Spitze zutrauen oder vergönnen würden.
Mhm.
Genau. Also, wer noch zugehört hat, genau. Ja. Es geht jetzt nicht um die Spieler, die den Durchbruch schon geschafft haben. Also genau. Kevin De Bruyne
kann. Erklärt zuerst einmal kurz, wie die großen 10 funktionieren und dann habe ich eine Frage zur Definition.
Alles klar. Ja. Die großen 10 funktionieren so, dass wir in jeder Episode zu einem Thema unserer Wahl 10 Antwortmöglichkeiten liefern. Der gute Stegisch hat 5, ich habe 5, ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Das führt immer wieder mal zu Überraschungen oder Überschneidungen. Und heute geht es eben um die großen 10 Durchbrecher, jene 10 Premier League-Spieler, denen wir in dieser Saison den absoluten Durchbruch wünschen oder zutrauen.
Genau.
Und das ist deine Frage
zum Thema. Ich habe eine Frage. Und zwar interessiert mich immer, ob du für die irgendein Regelwerk gehabt hast, wie du das definiert hast, oder ob es wirklich komplett frei. Also zum Beispiel Alter. Ist das in irgendeiner Form relevant gewesen oder gar nicht? Kann ein 32-Jähriger
auch natürlich.
Okay.
Natürlich. Also jemand, der in der, also heute ist da relativ wurscht.
Ja.
Aber für mich ist jemand, der noch nicht an der absoluten Premier League Spitze ist.
Also und wenn er auch ganz jung ist, wie Haaland zum Beispiel, gilt es trotzdem natürlich
nicht. Der hat den Durchbruch schon geschafft.
Genau. Aber ein 32-Jähriger würde gehen. Ich habe zum Beispiel geschaut, dass die Spieler zumindest unter 25
sind. Aha, na, da bin ich gespannt.
Okay.
Ich bin gespannt auf deine Liste. So, 130. Episode, lieber Alex Stegisch.
Merkst du schon, wer anfangen darf?
Nein, natürlich nicht.
Okay. Ich darf anfangen.
Du fängst an.
Immer bei geraden
Episoden. Ich werde es mir auch beim nächsten Mal nicht wissen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das hat nichts mit Acting on the Stage zum
Beispiel. Nein, ich weiß
es tatsächlich nicht.
Ich weiß schon, dass das ignorant ist.
Das interessiert es auch nicht.
Ja,
du sagst mir es eh, denke ich. Das sagen wir anfangen.
Passt. Mein Bitte, Platz 5 der großen 10 Durchbrecher in der Premier League Saison 2024/2025 ist der Kobbie Mainoo.
Ja.
Weil,
hab ich gar nicht auf meiner Liste.
In Klammer steht dabei, Lichtblick im United-Haufen. Und,
gute Wahl.
Und genau so ist es natürlich. Nicht?
Ja.
Man kann auf keinen Fall sagen, dass der, ich meine, der ist sehr jung, aber man kann auf keinen Fall sagen, dass er den Durchbruch schon geschafft hat.
Nein. Er deutet sich an.
Ja, ich finde, niemand, der aktuell bei United spielt, kann sagen, dass er den Durchbruch schon geschafft hat.
Ja, nein.
Vielleicht der Onana, ganz vielleicht.
Onana.
Aber sonst eigentlich niemand.
Das ist eine gute Wahl, ja.
Und jetzt natürlich die Slapstick-Partie gegen Liverpool, die ist vorwiegend auf die Schultern von Casemiro gegangen.
Ja.
Ganz arg leider, ganz bitter. Aber ich habe auch in einem Podcast kurz gehört, der das super eingeordnet hat, weil er muss halt dort auf einmal eine Rolle spielen, die er Zeit seines Lebens nie gespielt hat. Er ist halt der klassische Abräumer eigentlich und bei United muss er so viele Sachen zusammenlaufen, weil hinten und vorne Löcher sind, dass es einfach nicht ausgeht mehr. Und jünger wird auch nicht.
Ja, und Jamie Carragher hat über dessen Audio-Zitat bin ich gestoßen. Mhm. Der hat irgendwie gesagt, er hat immer nach dem Motto gelebt, leave the football before the football leaves you, auf Casemiro bezogen. Mhm. Und er sagt, der Fußball, der in der Premier League gespielt wird, ist für den Casemiro nichts mehr. Mhm. Da war er sehr hart in seiner Kritik, ja, okay, weil er schafft das nicht mehr. Er leave the football before the football leaves you.
Ist der Gary Neville wenigstens ordentlich drüber gefahren?
Nee, eben nur den Carragher gehört.
Okay.
Nur den Carragher gehört. Eine gute Wahl, Platz 5,
ja,
gefällt mir gut.
Und ja, genau, es soll eigentlich um ein Manu gehen. Ich halte den für einen full
ja, absolut,
cooler Typ. Ich glaube, dass da England noch viel Freude damit haben wird. Mal schauen, ob United noch lange Freude mit dem haben wird oder ob er das Weite sucht.
Ja, das kann sein.
Da war es bei United, bin ich nicht ganz so sicher, wie das Ganze so ausgehen kann.
Ich meine, ja, wir werden ja heute ein bisschen über United sprechen. Ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels, aber mehr reden wir dann noch.
Jawohl, mein Herr. Platz 5 für dich.
Mein Platz 5. Und ich brich jetzt zum Beispiel schon mit deiner 25-Jahre-Regel.
Ja.
Er ist 31. Niklas Füllkrug. Mir würde es extrem taugen, wenn der Fülle, jetzt wo er in die Premier League gewechselt ist, richtig gut aufzagen wird. Weil man muss sich vor Augen führen, dass der Typ vor 3 Jahren einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro gehabt hat. Und was in den letzten 3 Jahren passiert ist, finde ich wirklich, wirklich fast schon märchenhaft. Ja. Im Sinn von seinem Aufstieg. Also zuerst einmal diese Phase, wo er bei Werder Bremen mit dem Duxch zusammen die hässlichen Enten, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Sie haben den Spitznamen gehabt, weil es beide so selbst, mit sehr viel Selbsttumor gesagt haben, wir sind einfach sehr schierst du. Die hässlichen Vögel, glaube ich, haben sie sich selbst genannt.
Okay, I don't know.
Und der Füllkrug hat da schon sehr gut aufgezeigt, wechselt dann zu Dortmund, ist eigentlich dort auch richtig stark gewesen, ist plötzlich der Einserstürmer vom DFB.
Mhm. Das liegt aber schon auch ein bisschen daran, dass...
Natürlich, klar. Der Kontext spürt da natürlich ganz stark rein, aber ist trotzdem plötzlich, nachdem er vor 3 Jahren 1,5 Millionen Euro Marktwert gehabt hat, der Einserstürmer vom DFB fährt mit zur WM 2022 nach Katar, die ein absoluter Flop ist. Er selbst aber aufgrund dieser, ich muss es immer wieder sagen, legendären Amazon-Doku, die Hansi Flick ganz stark ausschauen hat lassen, er der Einzige ist, der wirklich cool rüberkommt.
Ja.
Wird plötzlich zum Mega-Publikumsliebling in ganz Deutschland,
ja, das
stimmt. Und wechselt jetzt da zu West Ham, wo die Transfersumme auf bis zu 35 Millionen Euro raufgehen kann und ist der Einzelstürmer bei West Ham. Und ich würde es dem Typen wünschen, weil er wirklich, der hat einen guten Schmäh, der ist gut drauf, der Typ. Mir würde es wirklich taugen, wenn der Typ, der für mich wirklich wie die Faust aufs Auge zu West Ham passt.
Okay, schauen.
Ich finde, der passt. Vom Typ her und so weiter, dem füllen auch ein paar 10, so wie es fünf Leuten bei West Ham auf den Tribünen füllen. Ich würde ihm wünschen, also es ist weniger jetzt im Sinn von, ich erwarte mir den Durchbruch, Kategorie, ich würde es ihm vergönnen, wenn er den Durchbruch schaffen würde.
Mhm.
Genau. So, Niklas Füllkrug, mein Platz 5.
Gute Wahl.
Was ist dein Platz 4?
Platz 4 ist, in Klammer habe ich stehen, dabei steht ein Lichtblick im Chelsea-Haufen. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Lichtblick im Chelsea-Haufen. Cole Palmer.
Nein,
der hat einen Durchbruch schon geschafft.
Ja, der hat einen Durchbruch geschafft.
Nein.
Also ein Nationalspieler ist schwierig, glaube ich, oder?
Egal,
ob der eine Nationalspieler
beziehungsweise ist. Beziehungsweise halt Cole Palmer hat einen Durchbruch.
Ja.
Na, wer werden?
Levi Colville.
Ja, guter Mann.
Das Lustige für mich ist ja, wie so viele andere eigentlich auch, die sich in letzter Zeit so positiv bei Chelsea eingespielt haben, ist ein Eigenbauspieler. Ich meine, der war zwischendrin bei Brighton, glaube ich, verliehen oder so. Die meisten Chelsea-Spieler müssen irgendwo hingehen, weil sie haben auch nur 46 Kaderplätze. Und irgendwann ist der zweite Bus danach voll. Ja. Aber Levi Colville spielt eigentlich klassisch Innenverteidiger, kann auch, glaube ich, auf der Seite auch spielen.
Linksverteidiger,
genau. Und das finde ich richtig cool, was der da macht. Ja. Und einer der wenigen sympathischeren Chelsea-Spieler, das ist eigentlich auch schon schwierig, dort sympathisch zu sein. Und ich finde halt einfach, es war gar nicht so schwer für Chelsea. Ich glaube, man müsste einfach einmal ein, zwei Saisonen die Füße ein bisschen stillhalten.
Ja, ich glaube, es widerspricht gerade dem, wie Chelsea aufgestellt ist.
I know. Aber so gäbe es schon einen Weg, wie man wieder ein bisschen in die Spur finden kann. Das, was halt momentan machen, ist eher nicht in die Spur finden. Ja. Das ist eher eine neue Spur machen in die falsche Richtung.
Ja. Ich glaube tatsächlich, die spielen ja UEFA Conference League.
Mhm.
Ich glaube, dass den eigenen 24 oder 25 Mann Kader nur für die Conference League haben, glaube ich.
Was, ja, weil die Conference
League interessiert sich sowieso, nicht. Ja. Interessiert sich ja schon auch keine Europa League. Geschweige denn interessiert irgendeinen Premier Leagueisten die Conference League. Und ich glaube wirklich, dass die einfach Jadon Sancho wird dann halt fix spielen. in der Conference League, keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
Ja, der ist jetzt
ja. Ja, der ist auch dorthin gewechselt.
I forgot, sorry. Ja, ja. Aber ist eigentlich wurscht, ob der Sterling nicht spielt oder Sancho nicht spielt, ne?
Ne, stimmt.
Ja. Na gut, Platz 4
bei mein dir. Platz 4 auch eher aus der Kategorie, ich würde es mir wünschen und ich würde es ihm vergönnen, dass er den Durchbruch schafft. Weil in seiner ersten Saison hat er 10 Tore erzielt und in 30 Spielen. Mhm. Rasmus Højlund.
Mhm. Aktuell verletzt, oder?
Aktuell verletzt. Hat ein Oberschenkelziergall, sollte aber für das nächste Spiel, für das kommende jetzt da.
Ach so, kommt schon früh schon?
Ja, ja, er sollte jetzt dann bald wieder, ich glaube, er verpasst jetzt da diese Länderspielpause, aber er sollte bald wieder fit sein. Und ich würde es ihm wünschen. Er wird ziemlich gehypt bei United, hat jetzt die Rücknummer 9, schaut cool aus, wenn man die Rücknummer 9 bei United hat, und ist in zwar sehr, sehr cool produzierten United-Videos. Also du merkst, die setzen gerade ganz stark auf ein paar wesentliche Protagonisten in der Kommunikation. Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho und Kobbie Mainoo. Mhm. Die drei tauchen überall auf in jedem Video. Ja, das sind gerade ihre drei heißen Aktien. Sie hauen da kein Bruno Fernandes mehr rein. Sie sind Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho und Kobbie Mainoo. Und da gibt es ein paar sehr, also es gibt, sie präsentieren das neue Third Kit.
Was super geil ist.
Ja, und im Hintergrund, jetzt habe ich vergessen, es gibt den anderen Underworld, glaube ich, Born Sleepy, ja. Underworld Born Sleepy, dieser, ich glaube 90er Jahr Techno, Brit Techno World Hit.
Aha.
Und das haben sie in dieses Third Kit Präsentationsvideo gepackt. Bitte bock das in den nächsten Steilpass rein. Ich
ich vergiss sicher, ja, erinnere mich nochmal.
Ja. Ich erinnere dich dann. Ja, auf jeden Fall Rasmus Højlund. Mir würde es richtig dauern, wenn er durchstarten wird, so richtig in dieser Saison. Ich hängt halt ganz stark davon ab, ob United einfach besser ist. Also wenn United besser ist, wird Rasmus Højlund besser sein.
Ja, kommt da ein bisschen drauf an, wie viel da schon Erwin spielt, oder?
Ja.
Naja. Okay, Platz 3 bei mir ist der Tino Livramento.
Mhm. Newcastle United.
Ja. Und was doch er selbst sagt mir schon, aber was man an ihm so extrem taugt.
Genau, Mann.
Ist auch cool, ja. Aber was man so richtig taugt, ist wir sind endlich wieder da, wo Außenverteidiger richtige Verteidiger sind, und das ist ganz auf meinem Geschmack. Ich bin nicht so der Superfan von dieser Marcelo, Dani Alves angelegten Spielertypen, die natürlich sensationell gut gespielt haben zu ihrer Zeit, aber die so eigentlich am Flügel auch gut spielen hätten können irgendwie, ne? Sondern ich mag, dass es Verteidiger gibt, und ich mag, dass es offensive Spieler gibt, und ich mag meine Verteidiger mag ich gern so über 1,80 und gestandene Typen, oder Frauen natürlich, und ja, da fällt der voll rein, und da gibt es ja richtig viel mittlerweile, nicht?
Weil
eigentlich ist der Colville eigentlich von der Art her nicht viel anders. Es ist der Ben White bei Arsenal ein bisschen so, auf der anderen Seite jetzt
der Calafiori.
Calafiori, genau. Und ich finde das richtig cool, das taugt mir. Und ja, der Livramento sticht bei Newcastle schon gut, außer für einen
cooler Typ. Guter Mann, finde ich ja gut. Also auf jeden Fall eine Aktie, die Newcastle hat.
Außerdem in meinem Premier League Fantasy Team.
Wirklich? Spürst du Fantasy League? Ja. Fantasy Football Teams? Ja. Du hast, wo nimmst denn du die Zeit?
Ja gut, das dauert 2 Minuten in der Woche. Tatsächlich 2 Minuten.
Wirklich?
Ja.
Okay, also vielleicht dauert das lange.
Nein, überhaupt nicht.
Du hast aufgehört zum Ultimate Team spielen,
gell? Ja, das auch. Ja. Irgendwo muss man erstmal Spielsucht hin, ne? Bevor ich irgendwie im Stadtpark Hütchen spiele.
Ja, finde ich gut. Und solange ich die mit kann, wegscheinen sie auch irgendwo.
Nein, das ist nicht mein. Okay, sehr gut. So, Platz 3 bei dir.
Mein Platz 3, Brian Gruder. Brighton and Hove Albion. Deutscher, 20 Jahre. Vor dieser Saison von Mainz verpflichtet, wo er im Grunde in einer Saison nur den Durchbruch geschafft hat.
Hat er nicht, weil sonst.
Also er muss ihn jetzt erst in der deutschen Bundesliga den Durchbruch geschafft. Und ein extrem geiler Kicker, wenn es darum geht. Bisschen ein dreckiger Fußballspieler, gleichzeitig wahnsinnig kreativ, technisch stark, physisch gut. Ein bisschen so die Deutschen der DFB schafft es wieder ein bisschen wegzukommen von ihren Outen, die haben nur Systemspieler gehabt die ganze Zeit.
Ja.
Und sie schaffen jetzt wirklich diese Linie, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Brian Gruder und so weiter, das kann schon, also das sind unfassbar gute Kicker. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also was glaube ich sicher ihm ihm in die Karten spielt, dass er zu Brighton wechselt. Das Ding funktioniert, das System funktioniert. Ja. Die scouten Leute, die genau für diese Spielidee sich eignen. Also ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Er braucht sicher ein bisschen Zeit, weil, wie gesagt, er 20 Jahre, er hat gerade mal ein Jahr in der deutschen Bundesliga wirklich jetzt da im Tank. Und ja, Anlaufzeit. Aber von dem erwarte ich mir schon sehr, sehr viel, muss ich sagen.
Mhm. Ja, hört sich gut an. Ja. Bin auch gespannt, was der noch so reißt diese Saison. Ja. Also es schaut wirklich vielversprechend aus.
Ja, ja.
Und man merkt auch, wir kommen jetzt zu den vorderen Plätzen.
Ja.
Das werden so,
da wird die Luft
dünner. Das werden so Spieler, da ist die Erwartungshaltung auch schon groß.
Ja. Also Niklas Füllkrug ist definitiv bei mir ein Wunsch.
Ja.
Heulund ist Wunsch und ein bisschen Erwartung. Kruder ist, erwartet es mir schon.
Bei mir ist er eher so mit Colville und Manu.
Ja.
Ich glaube schon an die prinzipiell. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die restliche Mannschaft gut genug ist, dass das was werden kann. Weil es ist natürlich schon schwierig, einen Durchbruch zu schaffen, wenn du eine Mannschaft hast, die gar nicht performt.
Ja. Oder du kannst erst dann so richtig gut aufzeigen, weil alle nehmen dir.
Meinst du, wenn alle anderen Lichter aus sind?
Genau.
Ja, nein, aber von Chance. Aber wir wollen damit nicht sagen, dass das bei Chelsea und bei United so ist, aber ja. Gut, Platz 2 bei mir ist ein Brentford-Spieler.
Mhm.
Er hat letzte Saison 9 Tore geschossen, diese bereits 3. Das heißt, performance-technisch
waren
dabei. Die Rede ist von Brian Mbeumo.
Mhm.
Eigentlich ein kongeniales Stürmer-Duo oder so Halbstürmer-Duo mit dem Ivan Toney gehabt, der jetzt weggegangen ist für Fantastillionen irgendwo nach Saudi-Arabien oder so. Er wird schon brauchen, die Kohle. Und der Bremner ist
geblieben. Du musst das schon verstehen, Alexander. Die können nur einmal 15 Jahre lang Geld verdienen. Sie machen zwar in jedem Jahr 10 Millionen, aber das musst du schon auch verstehen.
Ja, beim Toni verstehe ich es noch mehr, weil ich glaube, der hat wirklich keine Kohle mehr.
Nein, er hat jetzt, ja, stimmt. Ja.
Ist eigentlich bitter, aber ich lache trotzdem ein bisschen.
Ja.
Und am Bremner, da war schon ein bisschen die Gefahr. Jetzt ist Brentford natürlich mittlerweile durchaus etabliert in der Premier League, aber sie spielen nicht vorne mit und sie spielen letzte Saison eher ein bisschen hinten drin gewesen. Ja. Mhm. Und dann kann natürlich sein, wenn so Ivan Toney, der ja wirklich ein gestandener Premier League-Spieler ist, wir reden ja immer von diesen 20-plus-Tore-Stürmer, da würde ich ihn auf jeden Fall einzahlen, weil wenn der bei ein bisschen besseren Verein wäre, hätte er locker 20 Buden gemacht. Ja.
Gefühlt 3 Jahre lang bei Tottenham im Transfergesprächen gewesen, aber nie kommen,
Ja. Ihr habt halt nicht das Saudi-Geld. Noch nicht.
Nein, aber wir haben offensichtlich 65 Millionen für Dominik Solanke.
Ja, der wird ja ein paar Titel machen.
Boah. Na, auf jeden Fall.
Ja. Benno zeigt schon richtig auf, geiler Typ, richtig physisch geiler
Spieler. Der ist, glaube ich, Doppelstaatsbürger. Spielt er nicht für Kamerun?
Der spielt für Kamerun,
ja.
Doppelstaatsbürger, was vielleicht noch?
Ja, der nicht Französisch und Kamerun.
Ah ja, gut, das, was der
Kolonialafrika,
das ist natürlich...
Nein, mir kommt vor, dass er mal für die...
Aber ist ja wurscht. Er kam jedenfalls aus der französischen Liga,
Der steht sicher
fest, ja. Und ansonsten spielt er fürs Kamerunesische.
Kamerunesisch?
Weiß ich nicht.
Ich hätte es mich auch gesagt,
ja. Ja, bin mir auch nicht sicher.
Ja, ja.
Das Nationalteam von Kamerun. Und sehr gut für Brentford, ja.
Finde ich gut.
Mein Platz 2.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob du ihn mir durchgehen lässt, aber aus meiner Sicht hat er den absoluten Durchbruch noch nicht geschafft.
Das Saka gilt nicht.
Nein, Bukayo Saka ist es nicht.
Aber erst 22 Jahre.
Erst 22 Jahre. Dominik Szoboszlai hat für mich den absoluten Durchbruch in der Premier League noch nicht geschafft.
Ich nehme gleich was vorweg, ich muss den durchgehen lassen, das bin auf Platz 1.
Also wirklich? Ja. Okay, ja. Nein, aber Szoboszlai ist bei mir, ich erwarte mir sehr große Dinge heuer von
dem. Der Spieler ist ein Wahnsinn, oder?
Also die Füße, also ich habe jetzt mal vor kurzem gelesen, der ist 1,87 oder 1,88.
Ja.
Der ist so perfekt am Ball und technisch unfassbar und ist aber 1,88.
Ja, richtig guter Liverpool-Transfer.
Ja, und das Ganze, wie Liverpool jetzt da spielt, jetzt lange Zeit waren sie ja zu zweit auf der 8-10, jetzt spielt er eigentlich allein auf der 10.
Mhm.
Das ist schon unfassbar gut, was der spielt.
Ja.
Also, und jetzt hat er dieses erste Jahr Premier League auch schon hinter sich.
Mhm.
Das heißt, jetzt hat er mal sich einleben können und ich habe tatsächlich echt vergessen, dass der 4-mal mit Salzburg Meister war. Also ich hab schon am Radar gehabt, dass der noch bei Salzburg war, aber der steht auch für Titel. Der hat 4-mal mit Salzburg die Meisterschaft gewonnen. Gut, zu dem Zeitpunkt haben es alle mit Salzburg die Meisterschaft gewonnen, aber war ja selbst in seiner Zeit bei Leipzig, ist er 2-mal Pokalsieger geworden. Also Szoboszlai ist schon richtig, richtig gut.
Richtig guter Spieler, richtig cleverer Transfer, muss man natürlich sagen, weil der hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Und es ist ja dann immer so, und das haben wir ja schon öfters besprochen, wenn du in die Premier League wechselst, das ist dann schon einmal was Eigenes, weil da gibt's halt dieses, einerseits ist es eine physische Liga, andererseits reden wir ja immer von diesem Tuesday Nights in Stoke, also diesem Wetter und die Witterung, die halt sehr tough ist und so, und das musst du einfach aushalten. Mhm. Es ist wahrscheinlich leichter, wenn du dein Heimspiel in Madrid spielst, als wenn du es in Liverpool spielst. Mhm. Und er hat einfach jetzt schon richtig bewiesen, dass das kein Problem ist. Mhm. In einer Liverpool-Mannschaft, die schon stark im Umbruch war, muss man schon fast sagen, weil er schaut, und darauf kommen wir ja später auf jeden Fall zu sprechen, er schaut ganz stark danach aus, dass die schon ordentlich mitmischen werden.
Wir werden ja drüber reden, und die Tabelle nach 3 Spieltagen gibt ja auch statistisch belegt und wissenschaftlich belegt nicht viel her. Ja. Angeblich ist so ab dem 10.
Spieltag. Gut für Spielfrei übrigens auch.
Ab dem 10. Spieltag angeblich gibt es so gewisse Nachweise, dass das dann wirklich in die Richtung geht, wo die Endtabelle enden wird, im Unterschied zur Tabelle nach dem 3. Spieltag. Ja. Aber es schaut schon gut aus, ja.
Ja, das bleibt jetzt nur mal übrig.
Mein Platz Stefan, 1?
Was ist dein Platz 1?
Ich bleibe bei Liverpool, ich gehe eigentlich nur eins nach hinten. Ryan Gravenberg. Mhm. Ich sage das für mich Platz 1, ich sage es nicht oft, nicht jetzt auf dich bezogen, I told you so, aber ich sage es nicht oft, ich habe schon immer gesagt, dass der unfassbar gut ist, Ryan Gravenberg. Mhm. Ich habe den damals, wie er bei Ajax gespielt hat, so 2020, 2021, ein paar Mal gesehen. Was der Typ macht, ist unfassbar. Und dass er dann mit 20 Jahren, 2022, zu den Bayern gewechselt für lächerliche 18,5 Millionen Euro. Mhm. Und hat,
wie wir so oft sagen, gestohlen.
Wirklich fast schon gestohlen.
Ja.
Und er hat zwar gespielt, aber das hat einfach gar nicht gefunkt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass der nicht mehr eine bessere Rolle bekommen hat bei den Bayern. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass nebeneinander der Ryan Gravenberg und der Alex Pavlovic spielen würden, das wäre schon eine richtig gute Kombi. Und dann hättest du nicht, ich meine, sie haben jetzt eh den Palinja geholt von Fulham für sehr, sehr viel Geld auch, für das er, glaube ich, 28, 21 schon ist. Aber klar, das ist schon ein richtig guter Spieler. Aber die Kombi Alex Pavlovic, Ryan Gravenberg, das hat dann schon für mich zumindest so viel Potenzial für die nächsten Jahre. Und auf jeden Fall, auch er, erste Saison Liverpool jetzt schon hinter sich, und wie er reingestartet ist, spielt jetzt ein bisschen defensiver, und was halt ihm sehr, sehr entgegenkommt, Klopp hat ja halt noch dieses ganz klassische, wir erdrücken den Gegner in vielerlei Hinsicht. Das heißt, er ist viel angelaufen auf die gegnerische Mannschaft. Mhm. Jetzt unter Arne Slot, wir reden ein bisschen drüber, das ist schon ein bisschen vom De Zerbi beeinflusster Fußball. Das heißt, die versuchen schon wieder stark außerlocken. Mhm. Und was du halt einfach hast, du hast dann diesen Ryan Gravenberg mit seinem unfassbaren Körper, wo er sich hinschaut in die Mitte, dann den Ball mit dem Rücken zum Gegner kriegt und einfach den Ball nicht verliert, sie auftrat und dann einfach da rauskommt aus der Drucksituation und dann Tempo aufnimmt. Also ich finde ihn unfassbar spannend.
Hast du jetzt schön beschrieben. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Habe ich überhaupt nicht am Zettel. Ich kenne ihn natürlich. Ja. Ich schätze ihn noch nicht so sehr wie du. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Also ich bin gespannt, wo die Saison von ihm hingeht.
Und der Start in die Saison war natürlich gut. Ja. Das stimmt.
Gut, das waren unsere großen 10, der großen 10 Durchbrecher.
Ja, ich bin gespannt, was unsere Fans und Hörerinnen und Hörer da draußen so sagen. Schreibt uns doch an redaktion@spielfrei.at, wenn ihr irgendwelche Durchbrecher am Radar habt. Wie der Stefan vorher schon angekündigt hat, so ein bisschen Begleitmaterial zur Sendung gibt es bei uns ja einmal im Newsletter, im Steilpass. Den gibt es auf spielfrei.at zum Abonnieren, das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil da packen wir dann sowas ein wie das United-Video, wenn wir nicht vergessen.
Ich werde es nicht vergessen.
Ja, ich kann auch noch vergessen, dass ich ein Spiel Newsletter ausschicke, aber wir geben unser Bestes.
Nach dem üblichen Null-Augen-Prinzip, das bei uns herrscht.
Also, ja. Passt, und damit hätte ich gesagt, starten wir gleich ins Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Da steht eine Einleitung auf meinem Zettel, die ist so formuliert, als ob du sie mir einleiten
möchtest. Ja, ich werde sie dir einleiten. Ich lese vor.
Ich habe meinen Namen hast markiert, sehr hübsch.
Ja, damit du weißt, wann du einsteigen musst. Okay. Das mache ich immer. Das ist alles so, die Formatierungen.
Okay.
Auf jeden Fall, wir haben jetzt 3 Spieltage absolviert, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, muss man dazu sagen. Insgesamt haben wir 20 Teams in der Premier League, wie wir wissen, die einen Gesamtwert von 11,56 Milliarden Euro haben, diese 20 Teams. Also du bist mittlerweile bei der Premier League in einem Paralleluniversum der Marktwerte angelangt, mhm, dass ich glaube, der dritte von hinten oder der vierte von hinten einen Kadermarktwert von 370 Millionen, 380 Millionen hat. Ja. Also du bist, also selbst die Aufsteiger, wenn es dann, die investieren dann alle mal gleich. Ja. Also selbst die Ipswitcher dieser Welt haben dann gleich mal einen Kadermarktwert von 20 Millionen.
Es liegt halt einfach daran, das haben wir in irgendeiner vergangenen Folge schon mal kurz aufgegriffen, dass halt die Schere zwischen Arm und Reichschere zwischen 1. und 20. extrem klar ist.
Absolut, ja.
Und das macht halt dann was aus, weil die Reichen sind halt City und Tottenham und Arsenal und so, ne? Und Chelsea offenbar, solange sie noch Geld haben.
Ja. Na, aber auf jeden Fall. Und jetzt können wir, wie gesagt, bis dato noch nicht viel sagen. Und wie gesagt, ich habe es als Aperitif, mehr ist es ja noch nicht bezeichnet, weil jetzt gibt es die Länderspielpause. Was mich zu meiner ersten Frage bringt, Alexander Stegisch, wie gefällt Ihnen Graz? Na, wie gefällt Ihnen die Länderspielpause?
Ja, so also mittel. Ja. Also ich nutze die Länderspielpause ganz gerne
als
Fußballfreizeit.
Ja.
Widme mich dann anderen Themen, Schreiberbuch, solche Sachen.
Nein, auf das freue ich mich.
Ich kann es mir selber nicht erklären, aber Länderspiel gibt mir irgendwie so gar nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weißt du, woran es liegt, warum mir das nicht
taugt? Warum es dir nicht taugt?
Ja. Dir taugt es ein bisschen mehr, du schaust ja gerne mal.
Ich schaue schon Länderspiel, absolut.
Ich schaue auch Länderspiel, aber echt nicht, also nicht leidenschaftlich.
Nein, warum taugt das nicht? Lass mich überlegen, bis zum Ende der Episode weiß
ich es. Ich meine, bei Österreich ist schon so, dass ich mir oft halt mit einzelnen Spielern erschwert dann habe.
Ja.
Wenn es vor allem, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Rapid-Spiele hernehme, sorry an die ganzen Rapid-Fans da draußen, die uns zuhören, aber wenn ich das ganze Jahr schimpfe im Stadion und dann so ist anjubeln, das schaffe ich irgendwie nicht. Okay. Und es waren halt oft auch schwierige Charaktere. Und jetzt da hätten sie eigentlich ein geileres Team, muss ich sagen, aber irgendwie.
Ja, Nestbeschmutzer, sage ich dann. Ja.
Aber mich interessiert zum Beispiel jetzt auch Frankreich oder England
nicht. Ja, nein, ich verstehe dich. Also vielleicht werden wir da schlau beide noch gemeint.
Ich glaube aber, es liegt hauptsächlich schon wirklich daran, dass 3 Spieltage einfach zu wenig sind für die erste Unterbrechung. Ich,
ja,
würde gerne, ich hätte gerne das Premier League geschaut.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall, wenn wir auf die Tabelle schauen, der Blick auf die Tabelle ist jetzt noch nicht sonderlich aussagekräftig, aber gleichzeitig auch nicht sonderlich überraschend. Weil du hast auf Platz 1 und 2 die beiden großen Clubs aus Manchester und Liverpool, das heißt City und Liverpool und den FC Liverpool. Danach kommt Brighton, was mittlerweile ja auch eigentlich keine große Überraschung mehr ist.
Die spielen vorne mit, ja.
Also ich glaube, man muss ja allgemein in der Premier League mittlerweile die Big Six neu definieren. Also Chelsea ist definitiv nicht mehr im Moment in den Big Six. Ja. Tottenham auch nicht mehr wirklich. Naja, vielleicht schaffen sie es noch eher eine. Aber das ist jetzt weniger Überraschung, was da vorne läuft. United dümpelt auf Platz 14 herum und um das soll es heute so ein bisschen gehen. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen anschauen heute, City, sind sie überhaupt zu biegen? Wenn ja, wie sind sie zu biegen? Dann, was macht Liverpool jetzt unter Arne Slot? Was macht eigentlich, oder warum ist immer noch Erik ten Hag Trainer bei United? Und was tut sich vielleicht sonst noch in der Liga? Und das ist ein bisschen was heute anstehen soll. Und ich möchte gern mit City beginnen. Wie gesagt, die schaffen es ja mit einer Selbstverständlichkeit, Fußballspiele zu gewinnen, was absolut beeindruckend ist. 3 Spiele, 3 Siege und wieder mal ein Erling Haaland, der in absoluter Topform und Frühform ist, oder?
Ja, kann man nicht anders bezeichnen, oder? Jetzt hat er schon wieder einen Hattrick geschossen, ist in der ewigen Bestenliste der Hattricks schon wieder richtig, also schon richtig gut unterwegs. Ja,
auf Platz 4
okay.
Er hat seinen 8. Premier League Hattrick erzielt und hat damit gleichgezogen mit 3, Stegisch,
ja,
3 absoluten Premier League Legenden. Nenne mir 2 und du gewinnst irgendwas. Ich weiß auch nicht was.
Einer wird wahrscheinlich der Alan Shearer sein.
Nein.
Oder? Teddy Sheringham. Nein. Dann? Oh, fuck.
Denk nicht so, nicht an die Alten.
Dann Aguero.
Nein. Okay, das geht in komplett der falsche Richtung.
Oh, jetzt.
Harry Kane.
Ja, okay, den hätte
Erling ich Haaland hat jetzt schon gleich für Hattricks wie Harry Kane.
Ja.
Michael Owen und das ist eigentlich gerade für dich als Arsenal-Fan.
Thierry Henry. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so ein Hattrick
ist. Erling Haaland hat jetzt schon gleich viele Hattricks erzielt mit seinen, was hat er, 22 Jahren? Wie Harry Kane, Thierry Henry und Michael Owen. Und hat mittlerweile seinen Torrekord oder seine Torausbeute auf 70 Premier League-Tore in 69 Spielen geschraubt. Kriegt er immer noch trotzdem zu, also in dieser ganzen Diskussion über Bellingham, Mbappé, Vinny Junior, Haaland, kriegt er genug Credit? Wie stehst du zu Erling?
Kann man mehr Credit kriegen als er. Also ich weiß schon, was du meinst. Er ist natürlich der Mann, der die ganz, ganz, ganz großen Rekorde jagt.
Das aber warum ist er für die nicht, warum wird er nicht als der aktuell Beste genannt? Warum wird er immer in dieser Liga genannt? Die Zahlen sprechen ja unfassbare Sprache.
Ja, aber ich nehme das ein bisschen anders wahr als du. Also ich hätte jetzt schon das Gefühl, dass der zu den Besten zählt.
Nein, der schon zu den Besten, aber ja. Ist er der Beste? Warum? Er wird nie als der Beste
genannt. Ich glaube, es gibt momentan keinen eindeutigen der Beste, oder? Es ist dann Mbappé auch nicht eindeutig der Beste. Wer drückt ihn auch? Also wer ist deiner Meinung nach der so jetzt das wirklich challenge, dass man sagen könnte, er ist der Beste. Gibt es da jemanden?
Also,
ich glaube, das ist einfach nur zu jung, oder? Es ist am ehesten dem Alter geschuldet. Ich glaube, man kann beim 22-Jährigen einfach sehr schwer sagen, es ist der beste Spieler der Welt, weil er 22 Jahre ist, weil er es noch auch trotzdem ab nächster Saison voll aufladen kann.
Wir haben klar, aber es geht mir nicht um seine Karriere, sondern um den aktuellen Status. Aber auf jeden Fall, hat der Erling wieder was gemacht, was er in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut gemacht hat. Und zwar hat er wieder, beweist wieder unfassbare Frühformen. Was ich gemacht habe, ich habe mir die Zahlen angeschaut der letzten drei Spielzeiten und seine Torausbeute nach 10 Spieltagen. Also wie gesagt, berücksichtigt jetzt, wir sind erst am dritten Spieltag.
Ja, hast du eine Hochrechnung
gemacht? In der Saison 22/23 hat er in den ersten 10 Spielen 16 Tore erzielt. Mhm. In der letzten Saison 23/24 11 Tore. Mhm. Und jetzt, da steht er bei 7 Toren nach 3 Spielen. Das heißt, wenn er dann das beibehält, landet er bei 23 Toren nach 10 Spielen. Also die Frage für mich ist, und ist vielleicht das ein bisschen so, was das Bild von Erling Haaland trübt, ist er einfach, je länger die Saison dauert, zu verletzungsanfällig und zu wenig präsent in den entscheidenden Momenten, in den Champions League Halbfinals dieser Welt und Finals dieser Welt?
Das, vielleicht ist es auch das, vielleicht sind es auch die Umstände. Der Haaland wirkt nicht wie der Typ, der Spiel entscheidet. Das muss man schon sagen. Der Haaland wirkt wie der im besten Team der Welt vorne drinnen steht
und alles zerschießt.
Und die Bälle halt auch so perfekt kriegt, wie er sie kriegt. Er vernebelt auch viele Chancen, darf man auch nicht vergessen. Der lässt ganz viele hundertprozentig aus.
Hat, glaube ich, sogar letztes Jahr deutlich weniger Tore als Expected Goals erzielt, angeblich.
Ja, ja, weil das er wird
wirklich relativ viel verschoben.
Der verschießt einfach viel. Das ist, er ist halt schon ein chaotischer Typ. Ja. Das muss man sagen. Und der hat halt ganz selten hat ein 22-Jähriger so ein Team um sich herum, das so für ihn zugeschnitten ist. Das kommt auch noch dazu. Und dann weiß man halt trotzdem nicht, ob er nicht den Adriano-Weg einschlägt und in 2 Jahren völlig weg ist. Ja, weiß man? Ne? Vielleicht einfach auch interessenshalber oder doch, was beim Haaland ja auch dazu kommt, ist, er hat halt so einen ganz intensiven Spielstil. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch nicht einfach ist für den Körper.
Ja.
Und dann ist er halt auch voll Orga, wie man das die Geschichte letztens gehört, wo er einen 7-Stunden-Flug einfach durchgehend nur aufs Flugzeugdisplay geschaut hat. Er hat nichts gegessen, hat nichts getrunken, er hat keine Kopfhörer drin gehabt, er hat nichts gelesen. Raw-Doggen nennt man sowas. Er hat einen Flug geraw-doggt, sagen die jungen Leute, was auch immer das bedeutet, das weiß ich nicht so genau. Aber er hat sonst nichts gemacht, er hat angeblich 7 Stunden lang im Flugzeug, ist er vom Monitor gesessen und hat auf das Flugzeug da geschaut, was dort im Bogen macht.
Wie so ein Hund.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass das ein wild arger Habe ist.
Okay.
Und das kann sein, dass wir das ist ja lustig, ne, dass wir in 15 Jahren davon reden, dass das der beste Spieler aller Zeiten ist. Das kann voll gut sein. Ja. Es kann aber auch sein, dass wir in 15 Jahren darüber reden, dazu mal angeben,
der weirdeste Typ
aller Zeiten. Der war voll arg und dann ist leider in Bocher gegangen. Und ich glaube, dass drum, wenn du nicht so ein absoluter Ausnahmekönner bist wie ein Messi, der ja dann halt einfach auch mit Technik, oder Ronaldo genauso, mit Technik halt so viel aufgezeigt hat, wenn du das nicht bist, dann wird man beim 22-Jährigen echt immer schwer sagen können, das ist der beste Spieler. Auch selbst zur aktuellen Zeit, finde ich.
Mhm.
Das ist einfach nur ein bisschen zu jung. Nichtsdestotrotz ist er ein sensationeller Kicker und die Frage, die im Raum steht, ist ja, wenn man City aufhalten will, muss man den Haaland aufhalten und wie macht man das?
Ich glaub, über
die Füße ist es schwierig.
Ja, ich glaube schon, dass du irgendwann einmal... Also ich glaube, bei City musst du schauen, dass du im Frühjahr dran bist. Und ich glaube, es braucht eine kollektive Leistung, damit man jetzt nicht nur eine Mannschaft, sondern alle Mannschaften gemeinsam, um City zu stürzen. Arsenal war ganz knapp dran letztes Jahr, haben aus meiner Sicht auch heuer wieder eine gute Chance, weil sie eine richtig gute Mannschaft haben.
Ja.
Aber es reichen dann nicht. Ich meine, Arsenal hat voriges Jahr 4 Punkte von 6 möglichen geholt gegen City. vielleicht braucht es die 6, vielleicht Punkte gegen City, vielleicht musst du alles zuspitzen auf diese, ich meine, klar, Guardiola wird es auch machen, aber vielleicht musst du alles zuspitzen auf diese 2 Partien, weil die Frage ist wirklich, was kannst du sonst machen? Arsenal hat fast alles gewonnen.
Mir gefällt das der Ansatz mit der kollektiven Leistung. Ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass du halt als absoluter Titelkonkurrent, wenn du dann 4 Punkte holst von möglichen 6, hast eigentlich die Arbeit erbracht, wenn halt aber alle drumherum ein bisschen auslassen und City halt, weiß ich nicht, 4 Punkte gegen Liverpool holt, ja, und 6 Punkte gegen die Spurs holt und 6 Punkte gegen United holt, mhm, und 6 Punkte gegen Chelsea holt und 6 Punkte
ich glaub,
gegen
wirklich, und so ich weiter glaub, holt. Ich glaube, es braucht also wie ein Rüttli-Schwur der Premier League, um City irgendwie jetzt mal vom Thron zu stoßen. Ja, das war also ein bisschen so österreichische Bundesliga-Vibes vorige Saison, ja, wo du sagst, okay, eigentlich hat schon jeder ein bisschen Bock drauf, Salzburg nicht mehr als Meister zu sehen, oder vielleicht sogar sehr viel Bock, Salzburg nicht mehr als Meister zu sehen. Ja. Und wir müssen uns alle zusammen tun und dann schaffen wir das vielleicht irgendwie. Weil City ist so ein Koloss. Ja. Und was man auch weiß, auch Guardiola wird jetzt wieder hergehen und wieder alles hinterfragen, weil das macht ihn schon zu einem unfassbaren Trainer.
Ja, ganz klar.
Weil er einfach sagt, okay, keine Ahnung, mittlerweile, wir haben letzte Saison haben wir so gespielt, die werden die ganze Sommerpause hergesessen sein, die Analysten, und haben uns zerlegt und werden Antworten auf das haben, was wir gespürt haben. Aber wir müssen wieder alles anders machen.
Das heißt, wir brauchen neue Fragen, wie du gesagt
hast. Ja, nein, und ich hab, das kommt aus einem Interview, glaube ich, von Rodri vor kurzem, wo es darum ging, wo halt Guardiola beschreibt und er sagt, es ist einfach unfassbar, weil es sich ständig weiterentwickelt ständig alles hinterfragt. Ja. Und dadurch du näher bei dem Punkt bist, dass du quasi einen Schritt halten kannst mit Guardiola.
Ja, in dem, und das Schritt halten ist auch immens wichtig im Punktesammeln. Nicht? Weil klar, das hast du schon ein paar Mal gesagt, 3 Runden sind noch nicht so richtig repräsentativ. Nichtsdestotrotz, City hat 9 Punkte.
Ja, City hat 9 Punkte. Und erfahrungsgemäß in den Beispiel, letzten Jahren haben sie es im Herbst schwerer dann.
Ja, und Arsenal zum Beispiel hat nur 7. Ja, ja. Und jetzt wollen wir auf Arsenal prinzipiell nicht allzu viel eingehen, aber nur, weil es halt doch der Nummer 1 Verfolger wahrscheinlich aktuell noch sind. Es gibt so, zumindest soweit ich mich mit der Saison beschäftigt habe, das heißt so, die 3 schwersten Spiele, die es so gibt im Kalenderjahr, sind Aston Villa auswärts, die Spurs auswärts und City auswärts. Mhm. Ja. Das erste von den 3 war jetzt schon gegen Aston Villa. 3 Punkte cool. Das ist eingestuft gewesen als perfekt. Dort haben sie die traditionelle Schwerter an. Das sind ein gutes Heimteam, Aston Villa. Passt, 3 Punkte cool. Jetzt spürst du dann daheim gegen Brighton und holst da X. Klar, Spielverlauf war unglücklich, aber das sind 2 Punkte, die fehlen. Ja. Und jetzt die nächsten 2 Runden gehen ja gegen Spurs und City. Und ich lernen wir so weit aus, dass du da 6 Punkte brauchst, weil sonst wird es einfach von vornherein schwierig.
Und ich glaube, und das ist
so. Und jetzt überlege mal, 6 Punkte auswärts gegen, oder ich glaube, Spurs auswärts und City daheim, das ist ja nicht leicht. Ne?
Nein, und
das ist der Wahnsinn.
Ich glaube, das Absurde ist, was Guardiola mit seiner Mannschaft geschafft hat, ist mittlerweile, vom ersten Spieltag ist das ein 100% Einsatz, den du brauchst. Mhm. Und du denkst am ersten Spieltag in der Premier League, wenn du Meister werden willst, schon an das, was passiert dann im April, Mai, und nicht im Sinn von, kommen wir mal rein in die ganze Geschichte.
Wahnsinn,
ja. Nein, weil wenn du im November, Dezember City 5 Punkte voraus ist, kann es halt passieren, dass wieder an 16 Siege in Folgelauf starten.
Ja.
Und dann war es das wieder. Das heißt, das ist dieses, ist echt die Frage, bist du irgendwann bei dem Punkt, dass es die perfekt gecoachte, perfekt aufgestellte Mannschaft ist. Sie sind halt sehr nah dran, wenn es jetzt um den Premier League Fußball geht. Ja. Klar, City gewinnt nicht, das ist nur immer Real Madrid, die ständig die Champions League gewinnen.
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube einfach, die Premier League, du lässt so viel Körner liegen, glaube ich, die ganze Saison über, dass sie wirklich ein strukturelles Problem haben, ins Frühjahr durchaus. Mhm. Ich glaube einfach, dass diese Phase über Weihnachten, über den Boxing Day, diese unfassbar vielen Spiele mit League Cup und FA Cup und so weiter, ich glaube, es geht der Tank, der Akku ist einfach leer. Also ich glaube, das ist wirklich ein struktureller Nachteil, den die Premier League hat. Klar spielen die anderen auch durch, aber nicht in dieser unfassbaren Intensität wie in der Premier League.
Das stimmt sicher. Also ich glaube, auf der Meisterschaftssaison gesehen hat halt eine Mannschaft wie City wesentlich mehr schwere Spiele als jetzt Real.
Ja.
Das ist ein Unterschied.
Ja.
Ganz klar, da kann man ab und zu mal eine B11 aufschicken. Das kann sich City fast nicht erlauben. Letztes Jahr haben die eigentlich jedes Spiel so gut gegangen, als mit der besten 11 gespielt. Ja? Und ein Faktor, der halt im Fußball immer so mitschwebt, ist natürlich das Verletzungsthema. vorige Saison haben es eh viele Spieler ohne Kevin De Bruyne gemacht. Der ist heuer nochmal erörter. Mhm. Der ist nicht gut ersetzt worden jetzt oder so. Da gibt es jetzt kein gutes Backup dafür. Ich meine, ja, Phil Foden kann das natürlich auch spielen, aber der wird auch anderswo gebraucht. Und es gibt vor allem keine Ersatzstürmer für den Haaland.
Absolut.
Also und da gambeln schon.
Wir sind nicht da mitten jetzt, du sprichst jetzt gerade das Transferthema an. Mhm. Unfassbar wenig passiert bei City. Also wenn du auf die Zugangsseite schaust, sehen wir 25 Millionen für einen 20-jährigen Brasilianer, der voriges Jahr bei Girona groß aufgezeigt hat, Savinho. Mhm. Und das war's. Und du holst, ja, natürlich einen Ilkay Gündogan zurück.
Kann man schon noch brauchen.
Finde ich cool. Ja. Super Typ. Ja. Passt da perfekt rein und so weiter.
Ja.
Aber auf der Abgangsseite steht eben Joao Cancelo und unter anderem auch Julian Alvarez. Und da bist du, das heißt, du hast sogar noch einen weniger vorn.
Ja.
Und was ist dann der Backup? Und du setzt dann halt irgendwann wirklich nicht mehr drauf, dass vorn eh jeder quasi ein bisschen alles spielen kann.
Ja, muss auch sein.
Aber das, und vor allem mit der Verletzungshistorie vom Haaland, oder der Guardiola weiß wieder irgendwas, was sonst alle nicht wissen, wie, keine Ahnung, sie haben in ihrer U23 wieder einen herumlaufen, der
ja, komplett oder irre ist. Diese 111 Anklagepunkte sind doch irgendwie wichtig.
Ja.
Kann na, natürlich
also,
auch sein.
Ja. Also dieses Manchester City mit diesem unfassbaren Budget investiert 25 Millionen Euro in einem Sommer. Du merkst, da ist schon irgendwie im Moment, ich glaube, die haben echt ein bisschen gerade in der Buchhaltung, stehen sie alle ein bisschen zusammen mit der Geschäftsführung und sagen, okay, sie kriegen wir irgendwie nochmal das nochmal hingerichtet oder sind wir dann wirklich im
ja.
Und es kann passieren. 111, wie du sagst, 111 Anklagepunkte. Es kann echt passieren, dass City Probleme kriegt jetzt da.
Ja, wir werden sehen. Angeblich soll es ja noch im Anfang nächsten Jahres, glaube ich, so spätestens Urteil
geben. Ja, genau.
Ein Rechtskräftig.
Ja, also, genau.
Ja, wird spannend.
Also, wie gesagt, so viel zum Thema City. Und wenn wir vielleicht, jetzt sind wir ja schon ein bisschen, du hast schon ein bisschen über Arsenal gesprochen, wer sich im Moment ein bisschen aufdrängt, ist good old Liverpool.
Mhm.
Eigentlich sind wir ja fast alle ein bisschen, ja, glaubt, was der, wow, diese Ära endet,
ja.
Es kommt ein glotzerter Holländer, eine Slot, aber das schaut eigentlich richtig, richtig gut aus, was die machen.
Was jetzt, mir bei Liverpool am allermeisten gefällt ist, vielleicht gehen wir da wirklich ganz Detail, du siehst einfach, dass die Philosophie haben.
Mhm.
Die haben ja ganz bewusst den Klopp aus einer Zeit geholt von Dortmund, weil das einfach das war, was sie gesagt haben, so möchten sie dass sie spielen. Und dann war ja Gott und die Welt war ja im Gespräch, jetzt naja, Liverpool-Trainer zu werden. Ben Hulns, den Typen, der halt in der Eredivisie richtig geilen Fußball spielen hat lassen, der da einfach super, nicht das gleiche spielt, bei weitem nicht das gleiche spielt, wie der Klopp, aber einfach super dazu passt. Das hat Hand und Fuß, das macht Sinn, das ist nicht irgendwie, wir holen Mourinho, ja?
Und,
albtraumlos.
Und was man, glaube ich, auch schon nach wenigen Wochen, was jetzt da ist, und wie gesagt, eine Slot, habe ich nicht gekannt, wirklich. Ja, ich habe ihn schon mal gesehen
gehabt. Man hat es halt mitgekriegt, weil Feyenoord 100 Punkte gemacht hat oder so irgendwas.
Genau, Feyenoord ist in der vorletzten Saison Meister geworden und haben es gegen Sturm gespielt und so weiter. Ja. Das heißt, man hat schon eine Slot mal gekannt, aber man hat das nicht so am Radar gehabt, vor allem, wenn man die Eredivisie nicht so verfolgt.
Ja.
Aber was schon interessant ist, wenn du Jürgen Klopp verlierst, verlierst du ja nicht nur einen ausgesprochen guten Trainer, du verlierst eine wahnsinnig große Persönlichkeit. Und vor allem bei Liverpool ist es ja wirklich so, also er hat irgendwann hat er mal erwähnt in einem Gespräch, dass es ihm zu viel wird, die Rolle, die er in Liverpool für den Verein einnimmt. Und damit meine ich jetzt nicht den Workload, sondern die Erwartungshaltung der Menschen in ihn als Person.
Okay.
Der Druck, der auf ihn, also quasi du trägst Liverpool, da gibt es ja noch diese Zeit damals, rund um Corona oder danach, wo er zu allem gefragt worden ist.
Ja.
Was Jürgen Klopp, was sagst du zum Gaza-Krieg? Jürgen Klopp, was sagst du zu Corona? Jürgen Klopp, was sagst du zur zunehmenden Ungleichheit in der britischen Gesellschaft oder was auch immer?
Ja.
Und also er als Person hat halt wahnsinnig viel repräsentiert. Und
er hat fairerweise, er hat halt auch selber dazu
natürlich,
viel beigetragen,
natürlich.
Weil wenn du immer Anzug aus sie hast,
dann natürlich, absolut. Aber ich glaube, der Abgang von Jürgen Klopp ist nicht nur ein sportlicher, sondern ein wahnsinniges Persönlichkeitsabgang. Und dann kommt aber dieser Arne Slot daher, dem offensichtlich der Ruf vorauseilt, ein wahnsinnig guter Kommunikator zu sein. Und du hast das Gefühl, wow, der schafft es angeblich richtig gut, die Spieler in der Kabine zu erreichen, durch eine sehr, sehr klare Ansprache. tritt auf in einem sehr, sehr guten Englisch auch, brauchst du natürlich, damit du einigermaßen gut und authentisch rüberkommst. Und hast das Gefühl, okay, vielleicht schafft es der sogar am möglichen Vakuum in der Kabine nicht nur aufgrund vom sportlichen Abgang, sondern von der Persönlichkeit vielleicht wirklich ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja,
also ich bin wirklich gespannt. Klar, wir haben, wie gesagt, großer Disclaimer, 3 Spieltage, wir können noch nicht viel sagen, vielleicht geht es dann noch komplett nach hinten los.
Ich finde, ein weiterer Aspekt, der Liverpool in die Karten spielt, ist, dass die Erwartungshaltung nicht so groß ist.
Ja.
Das ist Post-Club. Wir haben schon darüber geredet, es ist ein bisschen Kaderumbruch, auch wenn es schon ein sehr, sehr guter Kader schon war, der jetzt nochmal ein bisschen verstärkt worden ist. Aber es ist ein bisschen, es erinnert mich ganz stark an die Vorsaison von Arsenal. Da braut sich ein bisschen was zusammen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, auch letzte Saison hat bei Arsenal niemand so richtig damit gerechnet, dass die jetzt, also zumindest am Anfang der Saison nicht, dass sie den Titel holen werden, in der 30. Runde vielleicht schon, aber am Anfang halt nicht. Und bei Liverpool ist es auch so, da war halt so, die werden vorne mitmischen, war so der Tenor, glaube ich. Und jetzt reden wir davon, dass die vielleicht sogar Nummer 1 Verfolger
sind. Ja, oder zumindest mit Arsenal gemeinsam City herausfordern irgendwie so. Ja. Und das ist schon eine ganz spannende Dynamik. Und was mir jetzt vielleicht dazu eine Überleitung, ich crash jetzt ein bisschen unser Skript.
Ja, bitte
gerne. Aber was vielleicht ein bisschen die Frage aufwirft, hat Liverpool das geschafft, nach 3 Spielen, was United nach 11 Jahren nach Ferguson noch nicht gelungen ist?
Ja.
Dass du wirklich sagst, okay, du hast diese Ära, die zu Ende gegangen ist und ja, der Vollständigkeit halber muss man sagen, man kann auch selbst Klopp in Ehren, man kann die Ära Klopp nicht mit der Ära Ferguson vergleichen, weil die Ära Ferguson nicht nur zeitlich viel, viel länger gedauert hat. Wir reden da, glaube ich, von, was, 26 Jahre
ja,
oder was auch immer. Versus 9 Jahre oder 10 Jahre beim Klopp. Aber vor allem auch in den Titeln und so weiter. Aber trotzdem schaut es im Moment so aus, wie wenn Liverpool das gemacht hat, was damals United versprochen hat, wie sie den David Moyes geholt haben und ihn als Chosen One bezeichnet haben.
10-Jahres-Vertrag oder was sie ihm gleich gegeben
haben. Und also, wie siehst denn du das?
Das ist jetzt das gut analysiert. Ich glaube, genauso wirkt es ein bisschen. Also, wie du sagst, die Voraussetzungen sind natürlich ein bisschen anders, aber Liverpool hat das sehr clever gemacht. Auf der einen Seite wirkt so, dass es ja finanziell jetzt weder beim Trainer noch bei den Transfers arg übernommen hätten. Da fürchte ich mich jetzt auch nicht. Man hat auch nach wie vor so Spieler wie einen Trent Alexander-Arnold halten können, der ja durchaus bei Real und wo auch immer im Gespräch war, der vielleicht da irgendwann mal weg mag aus dem tristen Liverpool, ja, würde man auch verstehen. Und ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die heute eine wesentliche Rolle spielen werden. Der Übergang, die Übergabe, das war sicher top.
Ich glaube auch. Und
fabelhaft. Also ja. Eben, so schaut es halt aus, wenn es mehr als nur eine Erfolgsmannschaft gibt, sondern wenn es ein Erfolgssystem gibt.
Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich meine, es wird ja ganz oft über diese Eigentümerstrukturen geschimpft, quasi die Eigentümer verstehen nicht viel von dem, was sie tun, vor allem wenn es dann Amis sind und nebenbei auch noch Baseball und American Football und was auch immer. Aber offensichtlich dürften bei der Fenway Sports Group schon ein paar Leute sein an den Hebeln der Macht, die echt zumindest, wenn sie nicht selbst entscheiden und die Ahnung haben, zumindest Leute reden lassen und entscheiden lassen, die Ahnung haben. Weil was du schon siehst, ist, ich glaube, die haben sich lange genug jetzt da, und ich glaube, hat sie doch vor einigen Monaten schon angekündigt, dass er aufhören wird, haben alles dafür getan, um das auch vorzubereiten, diesen Übergang. Weil es ist nicht nur, dass sie einen guten Kader hinterlassen haben und offensichtlich mit Arne Slot jemanden gescoutet haben als Trainer, der ins Spielprinzip passt. Die haben an den entscheidenden Stellen im Team, im sportlichen Bereich, wieder den Backroom-Stuff noch einmal aufgefettet, beziehungsweise Klopp hat ja, der war wirklich im klassischen Sinn schon ein Manager, nicht nur ein Headcoach, sondern ein Manager, der hat ganz viele Transfer-Entscheidungen schon mitgeredet und hat den Verein wie als Sportdirektor auch gelebt.
Ja.
Was sie jetzt wieder gemacht haben, jetzt haben sie den Michael Edwards zurückgeholt, der früher schon Sportdirektor bei Liverpool war, der hat jetzt 2 Jahre Pause gemacht, weil er auch gesagt hat, er braucht eine Pause. Der ist jetzt der Geschäftsführer Profifußball. Sie haben den Richard Hughes als neuen Sportdirektor geholt, der technischer Direktor bei Bournemouth war für 10 Jahre und sie haben den Julian Ward, der schon länger im Verein ist, jetzt da in seiner neuen Rolle als Technical Director installiert bei der Fenway Sports Group. Das heißt, die haben dieses Vakuum, das Klopp in vielen Bereichen hinterlassen hat, einfach glaube ich, schlauer aufgestellt.
Also ich bin auf mehrere auf Leute aufgestellt.
Und einfach wirklich sagen, okay, wir brauchen einfach die guten Leute, die müssen bei uns entscheiden. Und nur so können wir den Übergang meistern. Und vielleicht war da zu dem Zeitpunkt United einfach schon 2013, glaube ich, wie er aufgehört hat, oder 12, 13, glaube ich, nach der Saison, wo sie sogar als Meister, glaube ich, letzte Saison ist ja Meister, waren auch noch da Ferguson. Ja. Vielleicht hat man einfach zu dem Zeitpunkt das komplett unterschätzt, was es bedeutet. Ja. Und ich bin mir sicher, dass Liverpool sogar was gelernt hat aus den Zeiten.
Ja, das ist natürlich.
Aus Arsenal. Und weil Arsenal ist ja auch nicht alles andere als smooth gelaufen. Jetzt nicht so schwierig, wie es bei United ist.
Ja.
Weil United hat bis heute noch nicht in die Spur gefunden. Arsenal ist schon wieder da.
Ja, bei Arsenal kommt auch noch dazu, dass ja die letzten Jahre von Wenger nicht mehr die erfolgreichsten Jahre waren. Also, das war ja anders als beim Ferguson.
Ja. Aber offensichtlich dürften die Leute von Liverpool oder zumindest die von der Fenway Sports Group wirklich genau hingeschaut haben, warum hat denn das bei United oder gar nicht funktioniert und bei Arsenal holprig funktioniert, auch wenn Arsenal jetzt wieder voll da ist.
Ja, ich glaube, wenn wir nur einmal United sagen, ohne über United zu reden, dann rennen uns unsere Fans draußen durch. Ja. Von dem her, im Skript steht drin, und das gefällt mir sehr gut, Baustelle Manchester United. Da müssen wir jetzt mal kurz reinschauen, oder? Es gibt den Erik ten Hag, der ist als absoluter Wunschtrainer zum Verein gekommen, hat den mehr erfolgreichen, aber weniger beliebten Ole Gunnar Solskjaer abgelöst. Manche fragen sich, wo United halt wäre, wenn da Solskjaer noch Trainer wäre, weil viele haben das gar nicht so schlecht gefunden, die hätten sich einfach mehr Zeit gewünscht.
Ja, und viele sehen auch gewisse, wie soll ich sagen, den gleichen Film wieder ablaufen. Ja. Du bist aber eines Lot mittlerweile bei dem Punkt angekommen, dass die Leute dann immer wieder überrascht sind, dass er noch Trainer ist. Mhm. Und United, wie sie halt immer wieder sind, dann also Entscheidungen trifft, wie ihm, dem Erik ten Hag jetzt davor der Saison einen neuen Vertrag zu geben, obwohl er von vielen Seiten schon wieder angezählt war im großen Stil.
Wir halten Erik ten Hag als furchtbarsten Trainer der letzten 10 Jahre in der Premier League ungefähr.
Oh, das ist meine Aussage.
Ich kann das alles von vorn bis hinten nicht begreifen. Der hat sehr gute Zeit bei Ajax verbracht mit sensationellen Weltklasse-Spielern, die sie überall in die Welt hin verteilt haben. Wie weit das jetzt da sei oder sein Erfolg war, muss man da ein bisschen dahinstellen.
Ja, die meisten holt er jetzt United gerade.
Ja, ums 10-fache Geld, ja. sehr clever übrigens. Aber für mich ist einfach ein Paradebeispiel für einen desillusionierten Menschen, der stellt sich ja regelmäßig vor die Presse und redet den ärgsten Schwachsinn, aber nicht so Mourinho-esque, sondern einfach desillusioniert. Der hadert mit Entscheidungen, die vor Wochen in anderen Spielen passiert sind, immer noch. Das hat alles keinen Plan, was der da macht. Und ich habe keine Ahnung, was United geritten hat, denen einen neuen Vertrag zu geben. Weil er hat nicht nur schon bewiesen, dass er mit dem vorhandenen Spielermaterial nicht mindestens so gut sein kann wie sein Vorgänger. Er hat auch schon bewiesen, dass wenn du dir hunderte von Millionen von Euros in die Hand drückst, dann noch immer nichts besser wird. Das ist auch von vorn bis hinten eine einzige Katastrophe.
Und das ist ja tatsächlich im Moment, wenn man so ein bisschen die Podcast-Szene aus UK sich anhört zur Premier League, genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, der wird mit der meisten kritisiert. Nicht, was passiert am Feld, da werden sie auch kritisiert. Ja. Aber vor allem kommunikativ. Weil er macht ja ganz weirde Sachen, so wie du sagst, zum Beispiel vor der Saison. Und die meisten haben Spieler gehabt, die bei der Europameisterschaft waren oder sonst irgendwas kurz. Das war, selbst der Christian Ilzer sagt, war eine extrem schwierige Vorbereitung und so weiter. Aber Erik ten Hag sagt noch immer, er spielt auf Zeit. Er sagt, nein, wir brauchen noch, das ist jetzt, es war eine extrem schwierige Vorbereitung für uns und wir brauchen noch einige Wochen und Monate, um uns dorthin zu kommen, neue Spieler zu integrieren. Der einzige Trainer, der das sagt, alle anderen sagen, gingen ein bisschen sportlicher mit dem ganzen Thema.
Ja.
Und gleichzeitig, aber im nächsten Satz dann sagt, ja, aber wir werden jetzt demnächst die nächsten Titel sammeln. Und da merkst, das ist eine ganz weirde Kommunikationsstrategie. Weil du merkst, offensichtlich ist das eine, er versucht auf Zeit zu spielen, dann denkt er sich, naja, aber ich bin bei United Trainer, ich kann jetzt auch nicht hergehen und quasi ja, nur auf Zeit spielen. Ah ja, wir wollen einen Titel auch wieder gewinnen und wir werden Titel gewinnen. Und das fühlt sich auch ganz weird, weil entweder bin ich bereit, um Titel zu gewinnen, oder ich brauche echt noch Zeit und kann dann aber nicht sagen, wir werden Titel gewinnen.
Das Problem, glaube ich, bei ihm ist schon, dass er oft einfach was sagt, ohne zuerst nachzudenken. Das verstehe ich.
Meine, das macht mir grundsätzlich.
Bis zum gewissen Grad verstehe ich das, ich mache das regelmäßig. Mein Vorteil ist, dass ich keine Pressekonferenz abhalten muss.
Ja.
Noch nicht. Und ansonsten, es gibt so ein paar so Grundsätze, wo ich sage, das geht einfach nicht. Ja. Jeder Verein leidet darunter, wenn er an so einen klassischen Königstransfer tätigt und der nicht aufgeht. Bei United ist das für mich der Anthony gewesen. Das haut die zurück, das haut alle Vereine zurück. Ja. Das haben wir bei Chelsea gesehen, das haben wir bei Arsenal mit Pepe gesehen.
Ja. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, ja, Geld ist natürlich in rauen Mengen vorhanden, ja. Aber an 100 Millionen Fehlgriff kannst du auch in der Premier League nicht leicht verkraften. Ja.
Ist einfach so, ja. Ja. Und okay, das sei mal so. Und dann gibt es die ganze Posse rund um den Maguire, was auch nicht einfach ist, eigentlich ein Königstransfer und irgendwie Nationalteam-Held, wenn man so will, United, Topspieler zwischendrin, dann halt wieder unfassbar grottenschlechte Leistung und du kommst halt irgendwo nicht drum herum, du kannst nicht aussortieren, du kannst ihn gar nicht verkaufen, weil dann niemand abnimmt, abgesehen davon, dass er offensichtlich auch nicht weg will, passt. Und dann gibt es ein paar so Sachen, die waren nicht so gesetzt gewesen, da müsste man einfach was machen. Tut mir leid, aber Evans, das geht nicht mehr. Das ist das schlechteste Zeichen, was du nach außen hin transportieren kannst, ist, wir glauben, dass der besser ist und wichtiger ist als alles, was wir sonst haben. Das geht einfach nicht. Das geht sich nicht aus. Oder die ganze Drama-Story rund um Jadon Sancho. Der kommt daher und da gibt es dann ein klares Statement. Du kannst wieder mitspielen, wenn, dann muss er halt was auch immer schlecht machen, das weiß man ja von außen nicht, muss er halt wieder gut machen oder das war's. Und fertig. Und nicht, den nehme ich jetzt wieder mit und eigentlich stellen aber dann sicher nicht auf, weil der darf Vorbereitung spielen, aber dann da wieder nicht. Das ist alles irgendwas. Das wirkt alles, es wirkt einfach nicht so, als ob der wirklich einen Plan hat, sondern es wirkt so, wie er eben sagt. Es wirkt genauso wechselhaft, wie er es selber beschreibt. Mal ist es, ja, wir werden Meister oder wir holen Titel, mal ist es, ist nicht schwierig alles gerade.
Aber.
Und die Spieler sind ganz, die Spieler sind ganz gleich. Onana, der kommt von Inter, gilt als ein Top-Spieler, der super gut ist in der Balldistribution, der verteilen kann. Der darf aber bei United nicht. Er darf nicht ewig weit auf Flügelspieler spielen. Für das haben sie ihn aber geholt. Was soll das? Was macht das? Was bringt das?
Aber, und jetzt kommt das Aber, seit Ineos eingestiegen ist, mit Jim Ratcliffe, es passieren schon, und jetzt kommt ja, ist ja nicht so, es hat sich ja gewisse eine Freude dran entwickelt in der Fußball-Kommentatoren-Szene, wo ich uns jetzt dazu zähle, auf United drauf zu dreschen. So quasi, wenn der Große strauchelt, dann ist es lustig. Aber man muss schon auch sagen, der Fairness, aber es passieren schon auch gute Dinge jetzt bei United. Einerseits auch wieder Backroom-Stuff. Sie haben mit Dan Ashworth jetzt da jemanden als neuen Sportdirektor geholt, der schon sehr, sehr renommiert ist in UK. Der war jetzt da 2 Jahre lang bei Newcastle und hat jetzt dort angeheuert, haben den Christopher Wiewel als neuen Head of Scouting geholt. Das heißt, da passiert das. Und das Transferfenster war ja nicht schlecht aus meiner Sicht. Also wenn ich rein nur auf die Liste draufschaue, wenn wir schon mal raufschauen, auf das wäre es denn gegangen. Scott McTominay.
Wenn es den um 30 Millionen
Euro verkauft. 30 Millionen, sage ich, passt, dann vierer der Wurst genau. Auch immerhin um 30 Millionen Euro. Ja. Mason Greenwood, endlich ist diese elendig grausliche Saga mit Mason Greenwood vorbei und du findest halt irgendeinen Verrückten, wirst du schon finden, der da den Verrückten abnimmt. Und du verkaufst nämlich sogar um 26 Millionen Euro. Wan-Bissaka, musst sagen, ja, hat jetzt
ist nicht aufgegangen,
hat nicht schlecht gespielt, aber ist auch nicht wirklich. Ja. Und dann hast du auch so jemanden wie an Donny van der Beek, den du jetzt endlich mal weggebracht hast von der Payroll, der viel Geld verdient hat, der wechselt für 500.000 Euro nach Girona. Du hast dann Rafael Varane weggebracht, der auch richtig viel Show da gemacht hat, der sich aber nicht durchsetzen kann gegen Johnny Evans und
was
so weiter.
Einfach nicht gibt es. Der spielt mit einem Fuß besser als der Johnny Evans. Ja?
Anthony Martial ist weg und so weiter. Das heißt, die haben mal einige Großverdiener.
Jadon Sancho.
Also wirklich einige Großverdiener mal weggebracht. Und was sie geholt haben, ist jetzt auf den ersten Blick nicht schlecht. Klar, er hat weiterhin an seiner Ajax-Klassentreffen gebaut, indem er den Matthijs de Ligt geholt hat und den Nusser Masraoui. Die sind wenigstens ökonomisch, haben sie eine Fahrgemeinschaft aus München bilden
aber
können. Jetzt,
aber ganz kurz, das ist schon wieder so ein Transfer, weil ich sage, 2 Spieler, die es bei München nicht geschafft haben, wirklich einen Stempel aufzudrücken. Ja. Wirklich gar nicht, beide nicht. Ja. In München von vorne bis hinten nur geschimpft hat und nicht zufrieden mit die Hurst als Verstärkung für ein marodes Team. Ja.
Also
geht sie nicht aus.
Ich bin gespannt. Aber grundsätzlich.
Zirkse ist der einzige Spieler, wo er sagt, das macht
Zirkse, bei Manuel Ugarte, den habe ich jetzt wenig geschaut. Man hört nur, dass der sehr, sehr guter Sechser sein soll. Und zumindest erkennen sie die Baustellen die richtigen. Dass du sagst, okay, wir können nicht mit dem Casemiro in die Saison reingehen, aber sondern, keine Ahnung, wir wollen neben Kobbie Mainoo, wenn wir den aufbauen wollen, vielleicht einen Ugarte dazu haben. Und hinten in der Innenverteidigung hast du jetzt mit dem Lenny Yoro, man, klar, der ist 18 Jahre, kostet wahnsinnig viel Geld, aber soll schon sehr, sehr gut sein. Ja. Also auf jeden Fall, rein am Papier finde ich das Transferfenster nicht schlecht, das sie hingelegt haben. Die Frage ist halt wieder der Fit mit dem Trainer zusammen. Und das ist für mich halt ein bisschen so die Frage.
Und auch Frau Kapischow, weil du sagst, Kaderplanung nicht so schlecht. Wer ist der, der offensiv die Bälle nach vorne bringt? Wer macht das?
Du meinst jetzt aus der 6-8 nach vorne bringen?
Ja.
Wahrscheinlich wird es ein Kobi-Menu sein sollen.
Das Nachwuchstalent auf der
6. Aber ich glaube tatsächlich, dass das die Erwartung ist. Ich glaube nicht, dass es, also Ugarte kenne ich vom Spielstil.
Ganz klassischer Sechser.
Kenne ich vom Spielstil. Ja. Ich vermute mal, dass es Kobi Minute hat, das ist in der englischen Nationalmannschaft auch sehr stark, diesen Anker.
Ja, neben am Declan Rice, ja.
Klar.
Ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch die Kaderplanung noch immer nicht so richtig. Also, du hast sicher recht, das ist eine Verbesserung. Da bin
ich
bei dir.
Ich glaube, dass sie angefangen haben. Du kannst bei einer Fußballmannschaft, egal ob du jetzt da in der österreichischen Bundesliga spielst oder in der Premier League, du kannst nicht in einem Transferfenster zusammenrahmen. Geht nicht. Aber du brauchst zumindest 3 Transferfenster oder was auch immer, um wirklich was strukturell umzubauen. Und ich glaube, sie haben angefangen. Ich glaube, dass die Leute von Ineos gemeinsam mit Dan Ashworth und so, die haben schon einen Plan, glaube ich. Aber es dauert halt noch. Aber die Frage für mich ist tatsächlich Erik Den Haag. Also das, wie das reinpasst in das Ganze. Ja. In das Ganze
und das nächste Problem, was du bereitet hast, wenn du irgendwann aus diesem, keine Ahnung, Bann rauskommst und auf einmal siehst, dass Den Haag nicht passt, dann übernimmst du dessen Kader, der wirklich von vorn bis hinten Erik Den Haag schreit.
Genau, aber ich glaube, allein schon mal, wenn es nur ums Finanzielle geht, hast du die Möglichkeit dadurch einmal den Salary-Bereich jetzt mal oberzuschrauben.
Das stimmt.
Weil ich möchte nicht wissen, was Rafael Varane verdient hat.
Casemiro
und so weiter. Ja. Ich meine, der spielt nicht mehr dort. Du hast eben Donny van de Beek, den werden sie unfassbar viel Kohle zahlt haben, weil wie der gekommen ist, Ajax und so weiter. Nicht?
Hat sich den Verein aussuchen können.
Genau, Wan-Bissaka hat viel verdient. Und jetzt hast schon, du gibst an Lenny Jahr, einen 18-Jährigen, den du von Lille holst, der steigt dann nicht mit 15 Millionen ein. Ich glaube, einerseits geht es am Zirkzi. Wenn der von Bologna kommt, der steigt dann nicht mit 15 Millionen Verdienst.
Ja, das stimmt.
Der Heulund verdient, glaube ich, was habe ich jetzt mal gelesen, 4-5 Millionen im Jahr. Also einerseits, glaube ich, konsolidieren sie gerade ein bisschen das Geschäft einmal, den Kader. Aber natürlich, dann hast du aber auch den verrückten Trainer bis zum gewissen Grad, dann nochmal wieder sagt, wir brauchen noch voll Zeit, aber hey, für die Titel sind wir da.
Ja, wir schauen uns gespannt an, wie die Saison weitergeht. Wir werden sicher das eine oder andere Mal auf die Premier League und vor allem auf United zurückkommen. Wir müssen jetzt noch ganz kurz einen Abschluss machen im Sinne von, was gibt es denn sonst in der Liga? Ein paar Vereine, zwei, drei, die wir uns ganz
schnell anschauen. Genau. Also was wir uns ja angeschaut haben, ist, was ist denn nach oben hin auffällig und was ist denn nach unten hin auffällig? Weil wie gesagt, wir nehmen uns weder Zeit für dein Arsenal, wir nehmen uns nicht Zeit für meine Spurs, aber bei Arsenal spielt so, wie man es erwartet. Tottenham spielt ein bisschen so, wie man es erwartet. Einerseits extrem geilen Fußball, andererseits machen sie die Punkte nicht und verlieren Spiele. Ja. Aber also alles normal. Aber was nach oben und unten hin auffällig ist, ist schon wieder mal, und sie haben ja vor kurzem erst, gar nicht so lange her, eine eigene Episode bei uns bekommen, ist Brighton. Mhm. Brighton macht wieder Brighton-Dinge und das ist ein Kompliment, wenn man sagt, man macht Brighton-Dinge.
Mittlerweile muss man das wirklich so sehen, ja?
Weil erstens mal waren es richtig große Spender, in dem Transferfenster, die haben über 200 Millionen, ich meine, sie haben auch 100 Millionen eingenommen, aber ich glaube, über 220 Millionen ausgegeben, also durchaus mal netto. Aber
weißt du, was die in letzter Zeit für geile Transfers gehabt hat? Ich denke an 100 Millionen für Casado.
Ja, ne, wie viel hat ihnen Chelsea allein überwiesen? Ich glaube, knapp 300 Millionen. Irgendwas hat ihnen, glaube ich, Chelsea für Kukurea, allein der Graham Potter ist ja damals für 15 Millionen, Kukurea, Caicedo und so weiter, das hat mir unfassbar viel Kohle
zu. 50 Millionen für einen White von Arsenal.
Ja, also da ist schon viel da.
27 Millionen für einen Trossard. Also da
aber was schon arg ist, die holen jetzt mit Fabian Hürzeler einen Trainer, einen deutschen 31-Jährigen, der letztes Jahr, also vor 2 Jahren bei St. Pauli übernommen hat, wie es gerade im Abstiegskampf war, dann rettet er St. Pauli. Letztes Jahr plötzlich
steigt das in die Bundesliga.
Schiebt das in die Bundesliga auf. Und offensichtlich noch gemäß Andreas Schicker gibt es den Schattenkader und die Schattentrainerbank offensichtlich. Wissen Sie, dass das Ihr Mann ist? Ihrer Überzeugung noch. Und wie gesagt, dritter Spieltag, es kann alles nach hinten losgehen. Ja. Aber Sie holen den Fabian Hürzeler, der gleichzeitig dann aber einerseits spannende Sachen macht, aber auch weiß, ich komme dort wohin, wo auch ich mich anpassen muss. Und der Hürzeler, der ganz einen anderen Fußball mitunter bei St. Pauli gespielt hat, lässt jetzt schon auch noch der Zerbi-Fußball spielen. Mhm. Also, weil das ist das einfach, was die verinnerlicht haben. Und dann haben sie eben, wir haben schon ein bisschen über die Spieler gesprochen, die sie halt holen im Scouting. Jetzt an Brian Gruder und so weiter, an João Pedro. Ich meine, der spielt jetzt schon das zweite Jahr bei ihnen. Die schaffen es halt wirklich im Kollektiv.
Danny Welbeck gut ausschauen lassen.
Danny Welbeck mit seiner 33 extrem gut ausschauen lassen. Und ich habe jetzt einmal vor kurzem gehört, Brighton ist wieder eine vernünftige Erwachsene im Raum. Und ungefähr so ist Brighton unterwegs. Die machen einfach vernünftige Entscheidungen.
Das kommt ja aber also für mich auch noch da wirklich positiv dazu. Kommt, die spielen ja gar nicht ewig Premier League. Die sind ja vor.
Was lass es 6, 7 Jahre?
6, 7 Saisonen, hätte ich gesagt, sind die aufgestiegen. Und seitdem haben die kontinuierlich sich verbessert und machen richtig viel, richtig gut. Und dann ist es auch noch eine geile Stadt. Ein Traum eigentlich, oder?
Ja, und haben eine unfassbare Academy. Ja. Also nicht nur im Sinn von, wer da herumläuft, sondern rein infrastrukturell unfassbar eine der besten Akademien sich hingestellt und viel Geld. Aber du merkst auch, dass wenn halt viel Kohle reinkommt, ist halt auch wichtig, in Beton und Mörtel das Ganze fließen zu lassen. Ja. Also Brighton ist einfach ein absoluter Musterschüler.
Einen einzigen dunklen Fleck haben sie auch. Der James Milner, das ist schon mehr Marketing-Gesicht, oder? Dem wollen wir jetzt gönnen, dass er den Rekord
bei Brighton hat. Er hat alle drei Spiele schon. Jetzt hat er sich verletzt. Aber
er hat sich nach 16 Minuten verletzt, oder?
Ja, aber trotzdem. Er hat alle drei Spiele gespielt bis jetzt.
Noch. 16 Minuten vom letzten Spiel, weil dann hat er sich verletzt.
Ja, aber er hat alle drei Spiele gespielt. Ja. Auf jeden Fall, James Milner spielt eine gute Rolle, entwickelt sich sogar weiter, spielt jetzt wieder weiter vorn. Auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Bin ich noch nicht so überzeugt.
Und schöne Überleitung zu unserem letzten Thema. Bin ich nicht ganz überzeugt. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt, ob Everton so weiter tun kann, wie es jetzt gerade weiter tun. Weil was da abgeht im Moment.
Wie weit willst du denn ausholen?
Naja.
Über allem bei Everton steht, dass die seit, glaube ich, gefühlt 1,5 Jahre versuchen, den Verein zu verkaufen. Genau.
Und um irgendwo Geld herzubringen, um das Stadion, das so zu 2/3 fertig gebaut ist, fertig zu bauen, damit es nicht das nächste Mestalla-Schicksal erleidet, weil ich glaube, was, Valencia hat seit 15 Jahren den Rohbau stehen für ihren eigenen Stadion, wissen sie aber nicht mehr zum Finanzieren.
War sicher günstig zum haben.
Ja, genau, so ein Bastlertraum. und Everton hat Riesenprobleme abseits vom Platz, hat riesengroße Probleme am Platz, hat einmal die erste Partie 3-0 gegen Brighton verloren, dann einmal sagenlos 4-0 Brezen bei den Spurs bekommen und dann haben sie tatsächlich jetzt am dritten Spieltag es geschafft, emotional noch viel katastrophaler abzuschneiden und zwar waren es 2-0 vorn und verlieren dann gegen Bournemouth noch 3-2 und zwar im Zeitraum von der 87. bis zur 96. Minuten schenken sie eine 2-0 Führung her und verlieren noch 3-2. Also das war grauslich zum mit anschauen, wie sie sich da verhalten haben. Und da entsteht, weil Everton ist schon eine ganz große Nummer im englischen Fußball, da entsteht gerade ganz viel Druck auch auf der Tribüne. Also
ja, also ein Blick in die Tabelle, eben 0 Punkte minus 8 da. Es wird schwer, weil eben das gegen die Spurs verlierst, das kann natürlich passieren, ganz klar aus Everton Sicht.
Aber Bournemouth daheim
noch 2-0.
Und das hat ein paar Sachen immer ganz gut ausgeschaut, aber Sean Dyche war immer ein Trainer, der dafür bekannt war, ja, hinten stehen wir irgendwie schon. Hinten riecht man das schon.
Das geht mit seinem Box.
Aber
verteidigen, Box-Defending.
Ja, aber oder? Das geht halt tatsächlich auch heuer gar nicht. Also ich bin sehr gespannt. Also der Kader schaut, also plötzlich siehst du immer an Seamus Coleman als rechten Verteidiger herumlaufen und dann denkst du, what year is this? Sagen wir 2013 oder was?
Sei nicht so gemein zu
Everton. Nein, wirklich. Wenn dann Seamus Coleman gegen Johnny Evans spielt, fragst du dich, welches Jahr sind wir denn jetzt gerade?
Es ist aber ein bisschen verrückt, oder, dass vor 2 Saisonen oder so, 3, der Adam Lukman noch dort war und sie nicht durchsetzen können. Ja. Man möchte meinen, das gibt's nicht. Das ist der Typ, der aktuell eigentlich sehr begehrt war und 3 Titel gemacht hat im Europa League-Finale.
Cool. Und dann hast du so Spieler wie an Dominic Calvert-Lewin, der gefühlt immer grob davor ist, der ziemlich der Beste in der Liga zu sein.
Der war ständig
verletzt, natürlich. Ja. Kannst da nichts dafür, aber trotzdem.
Ich glaube, schafft er, um jetzt den Bogen zum Beginn zu spannen, schafft der Kevin Lewitt auch noch seinen Durchbruch? Oder wird es schon schwierig? Bei Everton hat man es okay. Da muss er jetzt
also echt mal zum. Also ich meine, er hat emotional hat er schon oft den Durchbruch geschafft in der Liga, weil die Leute gesagt haben, das ist dieser Riesenstürmer, nicht?
Ja.
Ob er irgendwann einmal in Zahlen gießen kann, jetzt dauerhaft, ist halt die Frage. Also der ist mir zu verletzungsanfällig. Also ich glaube, wir haben mit unserer Auswahl der großen 10 schon eine gute Entscheidung getroffen.
Ja. Ich hätte gesagt, dabei belassen wir es jetzt genau. In absehbarer Zeit werden wir das sicher wieder auffassen, weil wir ja da draußen natürlich merken, die Premier League ist halt für uns eine sehr interessante Liga.
Eine Herzenssache.
Eine Herzenssache, mehr als die Liga, ein bisschen zumindest. Und entsprechend werden wir da wieder mal ein Update machen. Das Gute ist, dann gibt es mehr Fakten dazu, was uns nicht davon aufhalten wird, trotzdem noch mehr zum Spekulieren.
Genau.
Und irgendwann am Ende des Tages gibt es auch einen Meister und dann werden wir erst recht darüber berichten. Bis dahin lassen wir uns aber noch das eine oder andere Thema rund um den Fußball einfallen. Und euch bleibt da draußen also nur gesagt, schaltet bitte als nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.